Hallo, ihr Lieben. Beim Text für diese Woche, da habe ich zunächst erstmal tief Luft geholt, nämlich dieses 13. Kapitel, das hat es in sich und ich habe ziemlich dran rumgekaut und war auch diesmal mehrmals dabei, das Handtuch zu schmeißen. Helmut hatte mir sogar das Angebot gemacht, ich könnte den Text auch tauschen. Und dann habe ich aber gedacht, es ist doch frohe Botschaft. Also muss ich in diesem Kapitel doch etwas Frohmachendes finden. Etwas für heute Abend, etwas, was uns allen gut tut. Etwas, das uns im Alltag hilft und uns aufbaut und Mut macht. Und dann bin ich einfach zäh an diesem Kapitel geblieben. Es ist eine Endzeitrede. Es ist die letzte Rede, die Jesus überhaupt im Markus-Evangelium öffentlich hält. Eine Rede über das Ende der Welt. Und was beschreibt er da? Ist das Science Fiction oder? Also es ist jedenfalls heftig, was da kommt. Aber ich habe dann diesen ersten Teil mir nicht ausgesucht. Es ist so, dass die Juden und Judenchristen in diesem ersten Jahrhundert nach Christus, nach langer Zeit der Fremdherrschaft, das Ende der Welt auch erwarteten, also auch die Mitglieder aus der Markus-Gemeinde, die haben das erwartet. Und da stellt sich die Frage, gibt es in einer Welt, in der alles aus den Fugen zu geraten scheint, Hoffnung? Und wenn ja, wie sieht diese Hoffnung aus? Und was muss man tun, dass die Hoffnung in Erfüllung geht? Und ich habe dann so gedacht, ja, ist ja eigentlich ziemlich dicht an dem, was ich auch erlebe. Im Grunde ist das immer wieder auch unsere Frage. Ich habe so oft das Gefühl, dass unsere Welt aus den Fugen gerät, aus den Angeln gerät. Da lesen wir von den Kriegen überall auf verschiedenen Orten in der Welt, Afghanistan, Mali, jetzt auch diese ganze Situation, als unsere Soldaten aus Afghanistan raus sind, dieser so schnelle Umbruch. Ich fühle mich so machtlos und habe das Gefühl, ich stehe wie vor einem Scherbenhaufen bei solchen Informationen. Oder wenn ich immer wieder neu lese, Menschen verlieren ihr Zuhause und machen sich auf die abenteuerlichsten Wege, um bessere Orte für sich und ihre Familien zu finden. Und suchen eben auch bei uns Heimat. Oder wenn ich all das lese oder höre, was im Zusammenhang mit Klimawandel ist, das Wetter, Überschwemmungen jetzt auch vor unserer Nase und nicht mehr irgendwo weit weg, irgendein Tsunami, sondern hier bei uns vor der Haustür von Stürmenhöhe, dann ist das immer so, da merke ich, das ist im Grunde eine neue Sprache, wo das, was Jesus berichtet hat, in seiner Sprache, in seiner Zeit, mit Bildern seiner Zeit, das erleben wir jetzt heute auch. Und trotzdem gibt es in all dem Hoffnung. Bei dem Klimawandel, da war so für mich auch nochmal so wichtig, dieses auch auf neue Sprachen zu hören. Also wir haben ja schon oft die Greta und die jungen Leute von Friday for Future gehört und auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Rezo, das ist ein YouTuber, der in Videos in einem Video über den Klimawandel auch gesprochen hat, also sehr cool, in einer sehr frechen, jungen Sprache. Aber ich merke, wenn Sprache sich verändert, dann werde ich hellhörig, dann höre ich anders zu. Und dann bin ich bei dem, was Jesus sagt, seid wachsam. Und manchmal helfen solche andere Ausdrücke, genauer hinzuhören. Macht mir die Eindringlichkeit zu handeln kein weiter so. Es gibt keine lange Bank, auf die wir irgendwie jetzt alles schieben können. Das wird mir dann nochmal in einer ganz neuen Intensität klar. Ich will jetzt aber nicht über diese ersten 22 Verse aus dem Kapitel 13 sprechen, sondern ich habe gedacht, dass es gut ist, wenn wir uns über die Verse 24 bis 37 vortasten. Denn in diesen Versen zeigt Jesus die Hoffnung auf und gibt vor allem die wichtigste Handlungsanweisung, seid wachsam. Ja, für meine Überlegungen habe ich im Internet auch gute Hilfe gefunden von einer Frau Eva Puschautz aus Österreich. Die hatte da eine Predigt geschrieben und da habe ich viele gute Gedanken so auch für mich bekommen und habe die auch mit eingearbeitet. Ich lese euch mal jetzt die Verse vom Kapitel 13, Vers 24 bis 37 vor. Dann nach jener Notzeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird keinen Schein mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die ordnenden Kräfte am Himmel ins Wanken geraten. Danach sieht man den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird die Engel aussenden und die Auserwählten aus den vier Himmelsrichtungen winden zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Vom Feigenbaum lehrt dieses Gleichnis, wenn seine Zweige ausschlagen und die Blätter sprießen, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso erkennt ihr auch, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dass es nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird gewiss nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Was aber jenen Tag oder die Stunde betrifft, so kennt diese niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. Seht hin und seid wachsam. Ihr wisst nämlich nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der auf Reisen ging und sein Haus verließ. Er gab seinen Knechten Vollmacht, jedem Einzelnen seine Aufgabe. Dem Türhüter gebot er, dass er wache. Wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob abends oder mitternachts oder beim ersten Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er, wenn er unverhofft kommt, euch nicht schlafend antrifft. Was ich aber euch sage, sage ich allen: Wachet, seid wachsam. Dann schauen wir uns jetzt diese Verse einfach mal genauer an. Die ersten zwei Sätze. Dann nach jener Notzeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird keinen Schein mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die ordnenden Kräfte am Himmel ins Wanken geraten. In diesen zwei Sätzen sind einfach zwei Anspielungen und Gerichtsworte aus dem Buch Jesaja, das wir ja auch alle kennen und auch eigentlich sehr gern lesen und was auch den Menschen zur Zeit Markus selbstverständlich alles bekannt war. Und auch hier finden wir eine sehr bildliche Sprache. Die Sterne im Jesaja 13, die Sterne am Himmel funkeln nicht mehr, die Sternbilder sind nicht mehr zu sehen. Die Sonne wird dunkel, kaum dass sie aufgegangen ist. Und der Mond hört auf zu scheinen. Oder in Kapitel 34, Vers 4, die Gestirne zerfallen und der Himmel rollt sich wie eine Buchrolle. Die Sterne fallen herab wie welkes Laub vom Weinstock, wie nicht ausgereifte, verkümmerte Feigen. Also ich liebe diese bildliche Sprache, weil ich finde, sie macht einfach so deutlich, um was es da geht. Wenn dann in den nächsten Versen steht, danach sieht man den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit, dann auch noch, dass er die Engel aussenden wird und die Auserwählten aus den vier Himmelsrichtungen zusammenführt, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Da wird auch wieder auf alte Texte im Buch Jesaja zurückgegriffen und auch das sind wieder Bilder, die den Menschen damals bekannt sind und uns aus unterschiedlichen Zusammenhängen ja auch. Ihr erinnert euch, wie wir ja aus dem Buch Exodus kennen, wie Gott auch sein Volk begleitet in der Feuersäule und in der Wolkensäule. Und nach diesen ersten Versen geht es dann weiter mit 28, da kommt ein ganz mini kleines Gleichnis Vom Feigenbaum lernt dieses Gleichnis. Wenn seine Zweige ausschlagen und die Blätter sprießen, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Mit dieser kleinen Gleichniserzählung nimmt uns Markus praktisch auf eine andere Ebene mit. Das Gleichnis nimmt Bilder auf, die im Markus-Evangelium von allen auch gekannt werden. Das Bild des Feigenbaums. Das ist einer der wenigen Bäume in Palästina, die im Winter auch Blätter, der auch im Winter Blätter verliert, wie wir das ja bei uns nur zu gut alles kennen mit unseren Bäumen. Aber dort war der Feigenbaum in diesem Punkt was Besonderes, der eben im Herbst die Blätter verliert. Oder an dem konnte man dann eben auch, so wie wir das im Frühling ja auch auf wunderbare Weise mal sehen, wie einfach auch das neue Leben beginnt. Und der Feigenbaum wird immer wieder so als Bild für, als Beispiel für den Lauf der Jahreszeiten, für den Lauf des Lebens, auch in rabbinischer Lehre genutzt. Wenn Jesus so Gleichnisse nutzt in seinen Reden oder in seinen Unterweisungen, dann bin ich immer ganz froh, weil ich merke, so Geschichten und Bilder, die können mich ganz anders erreichen. Wir haben, als ich früher im Noviziat war, bei den Vinzentinerinnen, da haben wir im Unterricht da einen Schwerpunkt gehabt auf Bilder und Geschichten, auf Schrift, Natur, in all diesen Dingen Gott zu entdecken. Also es gab dann bis hin zur Gegenstandsmeditation, wo es darum ging, in den normalen Dingen des Alltags Gott zu erkennen. Und das sehe ich immer so, das ist das, was Jesus hier so macht. Er gibt Bilder, damit wir in dem Alltag, im Alltag lernen, sein Wirken zu erkennen. Dass wir neugierig sind, da muss doch noch mehr dahinter stecken. Und wenn Jesus in allem und durch alles mit uns im Alltag reden will, dann ist es wichtig, wach zu sein, neugierig zu sein, genauer hinzugucken. Ihr habt ja vielleicht gelesen, dass wir hier in Duderstadt gerade ein ziemlich heftiges Wochenende hatten. Ein ganz kleiner Anlass, ein Bagger hat die Gasleitung hier beschädigt und damit verbunden waren Straßensperren, Gefahr, Evakuierung. Die Innenstadt und umliegende Dörfer hatten, also viele Haushalte hatten einfach keine Heizung mehr, kein heißes Wasser. Und im Kloster hatte ich einen großen Kurs. Und ja, ich habe Decken verteilt, habe mit den Leuten gesprochen, die da waren, wie sie sich dann eben auch gut schützen. Und dann, ja, seht auf den Feigenbaum. Was wollte denn Jesus mit dieser Situation mir auch zeigen in meinem Alltag? Und ich habe in diesem Punkt so gesehen, wie wenig ausreicht, um meine Welt, um die Welt hier durcheinander zu bringen. Ich habe erlebt, dass Helfer da waren, dass viele sich umeinander gekümmert haben und sehr schnell versucht haben zu koordinieren. Ich habe gesehen, trotz aller Jammerei, wir haben genug, um uns gegenseitig helfen zu können. Ich habe erlebt Verunsicherung. Ich war dankbar, dass es nicht so kalt war, wie es jetzt diese Woche werden wird. Und andere hatten Energieformen, wo sie nicht auf Gas angewiesen waren. Ich habe erlebt, Kreativität kann sehr gut hilfreich sein. Seht auf den Feigenbaum. Fazit, Mut haben, Vertrauen. Neugierig sein. Ich glaube, dass Jesus mit dem Hinweis auf den Feigenbaum uns einfach deutlich machen will, sieh genau hin. Dann kannst du meine Stimme in deinem Alltag hören und auch oft erkennen, was zu tun ist. Beim Feigenbaum oder bei unseren Bäumen, die wir jetzt hier bei uns in unserer Region haben, Blätter fallen, der Herbst kommt, Erntebevorratung, es wird kalt, heizen, Knospen sprießen, nachher im Frühling neues Leben, Kreislauf des Lebens beginnt. Also wir haben in diesen ganz normalen Dingen, in unseren Feigenbäumen hier in Europa oder in den vielen Begebenheiten in unserem Alltag die Möglichkeit, Jesus zu begegnen, uns von ihm ansprechen zu lassen, wenn wir einfach neugierig sind, wenn wir einfach es für möglich halten, dass er uns in diesen Situationen anspricht. Dann gucken wir mal die nächsten Verse an. Genauso erkennt ihr auch, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird gewiss nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Was aber jenen Tag oder die Stunde betrifft, so kennt diese niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. Also Jesus verlässt in seiner Rede die Bildwelt des Gleichnisses, und leitet, bekräftigt durch ein einleitendes Amen, ich sage euch, hört jetzt genau zu, es wird wichtig. Ich fand das so toll, das zu entdecken, wie Markus also in dieser Rede eigentlich die Spannung auch aufbaut. Hier wird nämlich jetzt alles zusammengebündelt auf die Quintessenz dieser ganz langen Rede, auf die Moral des Ganzen, auf die Schlussfolgerung für unsere aktuelle Situation. Und die heißt, die kommt jetzt in diesen allerletzten Versen, der Aufruf zur ständigen Wachsamkeit. Auf die sehr konkrete Aussage, dass all dies noch in dieser Generation passieren wird, folgt in Vers 32 die ungewisse Aussage, dass niemand die Stunde kennt außer dem Vater. Und wegen dieser Ungewissheit gibt es eben immer wieder diesen Aufruf zur anhaltenden Wachsamkeit. Wenn wir das alles genau wüssten, dann könnten wir uns ja zurücklehnen und sagen, ah, naja, das ist ja jetzt noch nicht dran, weil das ist ja erst am 30. Juli 1900 oder 2087 oder sowas. Sondern nein, wir wissen es nicht, wann es ist. Also bitte seid wachsam, haltet euch bereit. Da sind wir schon ganz doll im Advent auch, ne? Weil jetzt in den Versen 33 bis 37 bringt Jesus mehrere Beispiele, die die Bedeutung der ständigen Wachsamkeit hervorheben sollen. Seht hin und seid wachsam. Ihr wisst nämlich nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der auf Reisen ging und sein Haus verließ. Er gab seinen Knechten Vollmacht, jedem Einzelnen seine Aufgabe. Dem Türhüter gebot er, dass er wache. Dieses kleine Gleichnis zeigt, wie sehr Markus hier den Fokus schärft. Zuerst erzählt er ja von mehreren Knechten, denen der Herr, ihr Herr gibt ihnen Vollmacht, er überträgt ihnen viel Verantwortung. Und wohlgemerkt, alle bekommen diese Vollmacht. Alle Leute, die bei ihm im Haus arbeiten, damit in seiner Abwesenheit alles gut läuft. Und diese Vollmachten befähigen sie, statten sie aus, damit sie wirklich befähigt sind, alles zu tun, wozu sie berufen sind. Sie bekommen alles, was sie brauchen. Wir bekommen alles, was wir brauchen. Sie haben nicht zu wenig, sie haben alles Vollmacht. In seinem Namen dürfen sie in diesem Haus walten und schalten mit seiner Ausrüstung. Das fand ich so cool, als ich das entdeckt habe. Da habe ich sonst immer so ein bisschen drüber gelesen und das hat mich doch sehr, sehr gefesselt, da, dieser eine Satz. Den fand ich toll. Er gab seinen Knechten Vollmacht, jedem Einzelnen seine Aufgabe. Keiner brauchte die des anderen auch noch machen, sondern seine Aufgabe. Und dann wird diese Erzählung nämlich nochmal ganz präzise. Von allen Knechten geht es jetzt ganz konkret zum Türhüter, zum Türsteher. Er wird hervorgehoben. Der Türhüter und seine Aufgaben. Es geht also klar um diesen Einzelnen, um mich als Einzelnen. Ich kann mich nicht in der Masse der Knechte verstecken und sagen, naja, wenn die alles machen, dann brauche ich meins ja vielleicht nicht ganz so genau machen. Nein, jede einzelne Aufgabe ist wichtig. Und der Türhüter ist insofern wichtig, weil er dieser Inbegriff von Wachsamkeit ist. Er schaut, dass nichts in dieses Haus kommt, was da nicht reingehört. Wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob abends oder mitternachts oder beim ersten Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er, wenn er unverhofft kommt, euch nicht schlafend antrifft. Der Türhüter ist derjenige, der für das Bild der Wachsamkeit von Bedeutung ist. Besonders eindringlich wird das Bild vom Wachen danach, wenn verschiedene Tagzeiten angesprochen sind und der Hahnenschrei erwähnt wird. Weil wir kennen ja den folgenden Text, wir wissen, was in den nächsten Kapiteln passieren wird. Jesus wird Petrus, Jakobus und Johannes bitten, mit ihm zu warten und zu wachen im Garten Gethsemane. Und sie schlafen ein. Und noch später wird Petrus beim Hahnenschrei erkennen, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Und durch den Anfang des Kapitels 13, da wissen wir, dass Jesus in dieser Rede zu Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas spricht. Also die ganze Zeit, auch diese Verse, die wir jetzt alle gehört haben, die hat Jesus direkt zu diesen vier Jüngern gesprochen, denen er viel Verantwortung für seine Gemeinde praktisch ja auch übertragen wird. Also, und das ist bis zu diesem Vers und jetzt mit dem letzten Vers in diesem Kapitel 13, da verlässt er praktisch diese direkte Anrede an die Jünger und da dreht er sich um und guckt uns alle genau an. Dich, Helmut und Christina und Mechthild und alle. Adelheid, jetzt fallen mir gerade nicht alle Namen ein, aber euch alle, uns alle, jeden Einzelnen schaut Jesus an. Was ich aber euch sage, sage ich allen. Wachet, seid wachsam. Und das ist schon toll, ne? Mit der Wendung, das sage ich allen, wird klar, dass dieser Aufruf zur Wachsamkeit eine Aufforderung ist, die generell ist und alle erreichen soll und die auch alle weitertragen sollen. In allen Zeiten, also nicht mehr nur in der Zeit, in der Jesus mit seinen Jüngern da konkret gesprochen hat, sondern ja, bis heute, uns, jedem Einzelnen. Ich lasse euch mal einen kleinen Moment Ruhe und ich rede auch nicht und lade euch ein, überlegt einmal, was verbindet ihr mit dem Begriff Wachsamkeit? Was assoziiert ihr mit dem Begriff? Lasst einmal so einfach eure Gedanken los, spinnt einmal herum und alles, was da so kommt an positiven oder negativ besetzten Begriffen. Es wäre natürlich jetzt toll, wenn wir in Göttingen wären und uns diese Gedankenfetzen entgegensagen könnten, aber nun können wir das so jeder für sich machen. Wachsam, nicht schlafen, gespannt sein, neugierig, todmüde, nicht mehr können. Aufmerksam. Genau hinschauen. überraschen lassen. Wichtig ist, dass Wachsamkeit nicht bedeutet, vor Angst oder Vorfreude erstarrt auf den Tag des Herrn zu warten, sondern durchaus tätig zu bleiben. Dabei aber aufmerksam und achtsam die Zeichen der Zeit zu verfolgen. Es geht darum, jederzeit dafür offen und bereit zu sein, Gott im eigenen Leben zu erkennen und aufzunehmen. Mit diesen offenen Augen und mit wacher Spürsamkeit durch die Welt zu gehen, ist der wichtigste Auftrag, den Jesus uns in diesem Text mitgibt. Ich denke, so kann dieser Text nachhaltig für uns frohe, frohmachende Botschaft sein. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Amen.